Im Zuge der Europawahlen vergeht kein Tag, an dem die Medien in Deutschland nicht die Bedeutung des Europaparlaments hervorheben. Die Wirtschaftswoche verstieg sich schon mal zur Schlagzeile »Die heimlichen Herrscher der EU«. Die Idee dahinter ist klar, je wichtiger die Rolle des einzigen demokratisch legitimierten Gremiums in der EU ist, desto legitimer und demokratischer der ganze Apparat. Aber wie weit her ist es wirklich mit den Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlaments? Wir fragten eine, die es wissen sollte. Ota Jaksch ist parlamentarische Assistentin der Europaabgeordneten Sabine Lösing von der Partei Die Linke.
Frau Jaksch, was kann denn das Europäische Parlament tatsächlich leisten?
Also das Europäische Parlament kann in seiner Zusammensetzung, auf die kommt es natürlich an, schon einiges leisten, weil sie also auch seit dem Lissabon-Vertrag einige Rechte dazugewonnen hat. Aber die sind etwas überbewertet aus unserer Sicht. Also man kann schon ablehnen oder zustimmen, das ist bei einigen Sachen schon der Fall. Aus unserer Sicht, also aus der Linken, wird das leider zu wenig genutzt, um es jetzt mal sozusagen im Sinne für die Bürgerinnen und Bürger und eher mehr für die großen Konzerne und Lobbygruppen.
Also prinzipiell gibt es mehr Möglichkeiten nach dem Lissabon-Vertrag. Dazu gehört ja unter anderem die Möglichkeit, selbst Initiativen einzubringen, das sogenannte Initiativrecht. Funktioniert das denn soweit?
Also das steht auf dem Papier beziehungsweise im Lissabon-Vertrag schon, dass es also das eingeschränkte Initiativrecht des Parlaments gibt, das sprich ursprünglich ja eigentlich nur die Kommission das Recht hat und nach wie vor im Praktischen eigentlich auch nur hat, Gesetzesinitiativen, Richtlinien vorzuschlagen. Das Parlament kann sogenannte Initiativberichte zu bestimmten Bereichen verfassen. Daraufhin muss dann die Kommission innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten beziehungsweise sagen, ob sie es weiter bearbeiten oder ob sie es aufnehmen beziehungsweise begründen, warum sie es ablehnen. Das heißt aber nicht, dass das Parlament damit einen Gesetzesvorschlag in Gang bringen kann, so wie das zum Beispiel bei nationalen Parlamenten der Fall ist. Die können das im Prinzip sofort abschmettern, also sofort innerhalb dieses Zeitraums. Es werden allerdings auch Sachen von der Kommission aufgegriffen, aber das hängt dann meistens damit zusammen, dass man eh schon in der Richtung sowas sich gedacht hat und da kommt dann ein Initiativbericht aus dem Parlament dann gelegen, beziehungsweise ist man da der gleichen Meinung. Dann wird sowas auch übernommen, das passiert ja.
Inwieweit hat denn jetzt eine kleinere Fraktion im Europäischen Parlament Möglichkeiten, was zu tun? Wenn ich jetzt in den Bundestag gucke, fällt mir immer wieder auf, dass die Transparenz zum Beispiel deutlich steigt durch diese kleinen parlamentarischen Anfragen. Seitdem wissen wir deutlich mehr, was die Regierung eigentlich tut. Gibt es was Vergleichbares im Europaparlament?
Wir haben hier die Möglichkeit, eine Anfrage an die Kommission, die Hohe Vertreterin oder den Rat zu stellen, entweder mündlich, dann wird das im Parlament selbst in Straßburg debattiert, vorausgesetzt, es wird angenommen von der Konferenz der Präsidenten, der Fraktionsvorsitzenden. Und es gibt die schriftlichen Anfragen, die also jeder Abgeordnete einmal im Monat eine stellen darf. Es muss besonders schnell beantwortet werden, innerhalb von einem Monat. Allerdings sind die Texte, also wir haben sehr, sehr große Beschränkungen. Also es darf nicht mehr als 12 Zeilen, Schriftgröße 12 Times New Roman sein. Also das ist nicht mal eine Seite, A4-Seite. Das darf der Fragetext sein. Und die Antworten von der Kommission bzw. vom Rat sind also... Unsere Antworten haben nie eine halbe Seite überschritten. Die sind auch immer sehr allgemein gefasst. Und es gibt also dieses Element auch, wie im Bundestag, aber lange nicht so ausführlich und es werden lange nicht so viele Informationen dadurch übertragen.
Jetzt klingt es für mich erstmal relativ machtlos von Seiten des Parlaments. Warum sollte ich denn trotzdem wählen?
Was auf jeden Fall eine Sache ist, wo das Parlament stark sein kann, ist wirklich das Ablehnen bzw. Zustimmen von Richtlinien oder wie zum Beispiel jetzt das TTIP-Abkommen, also dieses EU-USA-Handelsabkommen. Das sind Sachen, da muss das Europäische Parlament zustimmen bzw. ablehnen. Die Linke setzt sich gegen dieses TTIP ein und wir versuchen auch viel zu mobilisieren in der Bevölkerung, so wie es zum Beispiel bei der Wasserrichtlinie als auch bei dem ACTA-Abkommen geschehen ist, dass eine Mobilisierung vor allen Dingen durch die Öffentlichkeit, durch die Leute, durch die Bürgerinnen und Bürger einen Druck auf dieses Parlament aufbauen können. Einmal natürlich durch die Wahl, wen sie reinwählen, aber dann auch im Nachhinein, dass sie entweder dafür oder dagegen stimmen. Und im Fall von ACTA und der Konzessionsrichtlinie, in der auch Wasserprivatisierung mit vorgesehen war, kam das gar nicht mehr zur Abstimmung, weil der Druck schon so hoch war, der öffentliche, dass das Parlament bzw. dass die Kommission das schon zurückgenommen hat und das Parlament hätte es dann auch abgelehnt.
Kann man also sagen, ich habe jetzt eine bessere Handhabe, durch gesellschaftlichen Druck Einfluss aufs Parlament auszuüben als auf die anderen Gremien?
Definitiv, ja.
Mir tauchten immer wieder diese Trilogverhandlungen auf. Das Parlament spricht ja mit in ganz vielen Punkten. Warum handelt es sich denn bei diesen Trilogverhandlungen?
Also diese Trilogverhandlungen sind sozusagen informelle Treffen zwischen dem Rat, zwischen der Kommission und dem Europaparlament, wo also die für dieses Dossier oder was behandelt wird, zuständigen Kommissionsmitarbeiter, die im Rat dafür zuständig sind, und die Europaparlamentarier, die also in dem Ausschuss an diesem Dossier arbeiten, plus Sekretariat und Referenten, sitzen praktisch zusammen, treffen sich informell. Das heißt einfach nur, dass es keine öffentlichen Sitzungen, das ist so ähnlich wie Koalitionsverhandlungen. Und dort wird praktisch versucht, einen Kompromiss auszuhandeln, damit es eben, weil sonst viele Gesetzesverfahren oder Richtlinienvorschläge etc. pp., die wären sehr langwierig, wenn man das immer nur über die offizielle, über die erste Lesung, zweite Lesung machen müsste. Also es wird versucht, in diesen Treffen einen Kompromiss zu finden, unter Einbindung aller drei Beteiligten.
Das klingt ja erstmal ganz schön und demokratisch. Interessant finde ich dabei, dass es ja auch offensichtlich nicht öffentlich ist. Wie Koalitionsverhandlungen ist das ja auch überhaupt nicht transparent. Ich kann ja gar nicht sehen, was die Leute, die ich jetzt im Zweifel ins Parlament gewählt habe, da eigentlich tun. Sollte das nicht anders laufen?
Naja, also das ist halt die Frage. Durch die Parlamentarier hat es eine gewisse Öffentlichkeit, beziehungsweise sind ja gewählt und damit die Volksvertreter, und die sollten dann im besten Falle auch in dem Sinne handeln, was sie also vor der Wahl programmatisch versprochen haben oder wofür sie stehen. Da es sich zwischen den zwei öffentlichen Prozessen, also sprich die erste Lesung in der Debatte im Parlament und so weiter und zwischen der zweiten dann bewegt, wenn man also Schnelles über die Bühne kriegen will, kann man natürlich schlecht den kompletten Prozess öffentlich machen, weil natürlich da es wirklich um die kleinsten Komma, also die sind zum Teil auch langweilig, muss man sagen. Aber wenn es natürlich um knallharte wirkliche Punkte und Verhandlungen geht, ist es natürlich schon, wäre es schon wünschenswerter, wenn man ein bisschen mehr Transparenz reinbringen könnte, aber rein technisch ist es natürlich nicht möglich, weil natürlich erst das Ergebnis an sich dann sozusagen öffentlich wird ja dann auch öffentlich gemacht. Bei den Freihandelsabkommen, was jetzt nur zwischen der Kommission und den USA stattfindet, da würden wir uns natürlich absolute Transparenz wünschen, weil die ist auch nötig, weil das braucht einen öffentlichen Diskurs. Aber das kann man nicht so genau mit diesen Trilogverhandlungen vergleichen.
Wenn wir jetzt gerade über dieses Freihandelsabkommen mit den USA, das TTIP, sprechen, da hat dann das Parlament überhaupt nichts mitzureden.
In der Aushandlung, was, wie, wer, wann, wo, überhaupt nicht. Nein, das Parlament wird am Ende wie bei allen Handelsabkommen und bei allen Abkommen, die EU, also Partnerschaftsabkommen, was auch immer, verhandelt. Das macht die Kommission. Und das Parlament hat dann in Anführungszeichen dank des Lissabon-Vertrages dann die Möglichkeit, dem am Ende zuzustimmen oder es abzulehnen. Aber es ist in keiner Weise daran beteiligt, irgendwelche Punkte reinzubringen, rauszubringen, irgendwas rauszustimmen oder reinzustimmen. Das ist auch, was wir sehr kritisieren. Das ist natürlich, wird immer hoch gelobt, dass der Lissabon-Vertrag viel mehr Möglichkeiten oder Mitspracherechte fürs Parlament gebracht hat. Aber im Prinzip ist es das. Also es ist Ja oder Nein am Ende. Aus meiner Sicht ist es halt so, dass man schon sehen muss, dass dieses Parlament das einzig demokratisch gewählte Organ dieser ganzen Europäischen Union ist. Deswegen ist es wichtig, dass man wählen geht und auch, dass dieses Parlament existiert. Aber aus unserer Sicht müsste natürlich dieses Parlament auch mit den Rechten und Pflichten ausgestattet werden wie nationale Parlamente, die also wirklich ernsthafte Mitbestimmung und wirklich Kontrollfunktionen auch haben und wahrnehmen können, und zwar in allen Bereichen und nicht nur teilweise, wie das jetzt der Fall ist.
Ein gemischtes Resümee also über die tatsächlichen Möglichkeiten des Europäischen Parlaments von der parlamentarischen Assistentin der Europaabgeordneten Sabine Lösing, Ota Jaksch.